Breitbandbesprechung.
Steinzeitniveau. So beschreiben einige die Flüchtlingsverwaltung in Europa und auch hier in Deutschland. Die Registrierung der geflüchteten Menschen verläuft chaotisch, vorsichtig ausgedrückt.
Erst in dieser Woche ging zum Beispiel durch die Nachrichten die Meldung, dass tausende alleingeflüchtete Kinder verschwunden sein sollen. Niemand weiß offenbar genau, ob sie keine Papiere besitzen, ob sie nie richtig oder vielleicht doppelt registriert wurden und was mit ihnen passiert ist.
Auf der anderen Seite werden scheinbar sehr viele Daten der Menschen auf ihrer Flucht erfasst. Immer wieder, von Fingerabdrücken bis zum Iris-Scannen in einigen Ländern.
Man kann ja also sagen, hinter den Fluchtbewegungen weltweit stecken im wahrsten Sinne des Wortes unzählige dramatische Schicksale natürlich, aber auch unzählige Daten. Und wo genau entstehen die eigentlich? Inwieweit sind Länder und Kontinente untereinander vernetzt? Und kann sich in dieser Situation überhaupt noch nebenbei um den Datenschutz gekümmert werden? Liegen vielleicht am Ende die Datenhaufen dank der Informationen über Menschen an Grenzen und zuvor zum Beispiel durch das Mobiltelefon auf der Flucht, so wie eine Art Vorlage da für ganz große Überwachungsexperimente?
Darüber haben wir uns mit Ben Wagner und Raphael Bossong vom Forschungsinstitut für Menschenrechte im Internet an der Europa-Universität Viadrina unterhalten. Zum Einstieg in unser Gespräch haben wir Raphael Bossong gefragt, woran denn eigentlich im Moment die Flüchtlingsregistrierung scheitert.
Das ist die Frage der Praxis gegenüber der Theorie. Also offiziell sollten die Flüchtlinge natürlich beim unmittelbaren Grenzübergang erstmal erfasst werden und dann möglichst bald in die entsprechenden Systeme, also das europäische System Eurodac und dann halt unterschiedlich nach jedem Land auch nochmal national eine Möglichkeit, da aufgenommen werden, wann und wo sie denn aufgegriffen worden sind. Und wenn sie dann, wie es eigentlich vorgesehen ist, dann beim ersten Ankunft auch gleich sagen, sie stellen Asylantrag, sollten sie auch zu demselben Moment zeitnah eben entsprechend erfasst werden. Das ist die Theorie. Die Praxis ist natürlich eine ganz andere. Viele kommen durch, ohne jeweils sofort mit Behörden in Kontakt zu treten. Andere werden in welche Lage gesteckt und dann eben nicht registriert, wie es eigentlich sein soll, werden mit Papieren ausgestattet zur Weiterreise oder ihnen wird einfach mündlich gesagt, ne, bitte Alemannia, und dann wird eben weitergewunken. Und dann ist eben die Frage, wo werden Daten erfasst? In welchem Land? Das kann sehr unterschiedlich sein und da gehen eben die Schuldzuweisungen sehr hoch her und es ist momentan sehr chaotisch, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene.
Was sagen Sie aus menschenrechtlicher Sicht, Ben Wagner, zu diesen verschiedenen Ideen, Daten zu erheben, um Flüchtlingsströme eben einerseits zu kontrollieren, andererseits zu schützen? Also was ist da was ist Ihre Sicht darauf?
Also es ist zum einen so, dass diese Menschen ja in unglaubliche schutzbedürftiger Situation befinden und dass die Daten, die auch schon von den offiziellen Stellen erhoben werden, ja meistens auch gegen Leistungen erhoben werden. Also es ist kaum möglich, dass man sich verweigert. Und es ist oft so, dass der Datenschutz in diesen Kontexten sehr schwierig ist und in den besten Fällen die Daten gut organisiert und strukturiert werden. Aber in der Regel ist es gar nicht möglich für Menschen in dieser schutzbedürftigen Situation einzusehen, was mit ihren Daten passieren könnte und würde. Und jetzt kann man natürlich erstmal so tun, das wäre ja nur so ein kleines Datenschutzproblem und die Menschen brauchen ja, keine Ahnung, was zu essen und was zu trinken und ein Dach über den Kopf. Aber gerade in dieser Situation merkt man, dass die Daten ja zu vielfältigen Zwecken genutzt werden, um dann zum Beispiel die Schutzbedürftigkeit zu analysieren und ähnliches. Und es ist natürlich richtig, dass, um das zu tun, man einen gewissen Datensatz braucht. Aber dazu bräuchte man auch deutlich bessere Organisation und deutlich mehr Transparenz, was mit diesen Daten passiert. Nach meinem Wissen ist das nicht der Fall.
Theoretisch sollten die Leute dann informiert werden, wenn sie ihre Daten geben, da beim Eurodac, dass das auch unter anderem für sowas mal benutzt werden kann. Aber in der Praxis ist das sehr unwahrscheinlich, wenn sie überhaupt registriert werden, dass das eine Priorität hat und dass sie das verstehen.
Aber das passiert deswegen nicht, weil sowieso dieses ganze Datengesammel und alles so ein wahnsinniges Chaos dann am Ende doch noch ist, weil es so schwierig ist? Oder muss man dahinter vermuten, dass es natürlich deswegen nicht passiert, weil man auf jeden Fall so eine relativ leichte Kontrolle über die Menschen erlangt, die in die verschiedenen Länder kommen?
Ich glaube, das Entscheidende ist es, dass das System so chaotisch ist, dass die Intention dahinter erstmal egal ist, dass eine transparente und sichere Weitergabe von Daten, die vorhersehbar ist und die eine bestimmte Zweckbildung folgt, extrem schwierig ist in dem Kontext. Das ist ganz offensichtlich. Aber natürlich, dass dann Dinge mit diesen Daten passieren können, die unmittelbar das Leben von Menschen betreffen. Und es führt dann letztlich dazu, dass man in einer Situation ist, in der man quasi Daten abgibt in ein schwarzes Loch, dann wartet, was mit den Daten passiert und hofft, dass sie so oder so ähnlich sinnvoll genutzt werden. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich über die Daten hinaus, die von den Menschen, die da auf der Flucht sind, von sich aus gegeben werden, unglaublich viele Daten, die ansonsten vorhanden sind, durch ihr Verhalten, sei es über Mobilfunk, sei es über andere Formen von Kommunikation, anfallen und diese Daten natürlich auch benutzt werden in verschiedenen Hinsicht.
Das ist auch die Frage, inwiefern eben diese Mobilfunkdaten ausgewertet werden. Also es gibt ja das Beispiel aus Jordanien, dass man da Mobilfunkkarten, SIM-Karten verteilt und dann sehen kann, aha, die buchen sich hier ein und irgendwann buchen die sich nicht mehr ein, da müssen sie wahrscheinlich weg sein.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass natürlich soweit man, je mehr man sich in den geheimdienstlichen Bereich reinbewegt, desto mehr Interesse und desto mehr Kapazitäten bestehen dafür, solche komplexen Daten innerhalb von Mobilfunkverbindungen, aber auch natürlich dann weitere Präsenz in sozialen Medien oder SOCINT, wie das genannt wird, also Social Intelligence oder Social Media Intelligence, eben dann auch auswertbar sind. Es war immer schon diese Frage, naja, wie viel sind denn darunter mögliche Terroristen oder wie man das auch dann nennen will? Und nach den Anschlägen in Paris hat sich das natürlich nochmal sehr stark verschärft. Und da liefen und laufen mehr denn je Anstrengungen, um da Sachen rausfiltern zu können. Einerseits beim Grenzübertritt, also es gibt neue Standards, um Leute auch EU-Bürger zu kontrollieren am Grenzübertritt und da solche Profile zu erstellen, wer denn ein möglicher Foreign Fighter, also diese Leute, die dann nach Syrien gehen und wieder zurückkommen, sein könnte oder umgekehrt aus Syrien kommen könnte, um hier Anschläge zu verüben und dann darauf aufbauen. Natürlich, wenn man mal jemanden so identifiziert hat oder in so einem Risikoraster drin ist, dann kann man davon ausgehen, dass da alles Mögliche aufgefahren wird, um dann deren sonstige Online-Präsenz und Mobilfunkvernetzung auszuanalysieren.
Welche Probleme im Besonderen hat denn in dieser Art der Datenerfassung im Moment Deutschland?
Ja, also das ist wieder auch ein relativ kompliziertes technisches Feld, aber einerseits gibt es einen Föderalismus, wo es jetzt ein neues Gesetz geben soll, dass es einen einheitlichen Vorgang geben sollte, aber bisher haben alle Länder irgendwie unterschiedliche Süppchen kochen. Zum anderen geht es darum zu identifizieren, was ist jetzt eine nationale Datenbank und was eine europäische Datenbank, und das ist auch wieder nochmal eine Komplexitätsebene mehr. Das ist nicht nur eine Frage der Gesetzgebung, sondern einfach der menschlichen und technischen Kapazitäten. Diese Eurodac-Registrierung zum Beispiel in Deutschland wird vom BAMF gemacht und jeder weiß, das BAMF ist so hinterher mit allem, dass da Leute monatelang zum Teil sitzen und warten, bis sie dann wirklich mal diese Registrierung durchführen können.
Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns hier in der Steinzeit bewegen in Deutschland, wenn man das auch mit der Situation in anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel wieder Jordanien. Da bekommen die Flüchtlinge, die registriert worden sind, Geld an Automaten, müssen aber vorher ihre Iris scannen lassen, damit sie eindeutig identifiziert werden können. Herr Wagner, man hat so ein bisschen das Gefühl, das könnte alles auch ein so großes Experimentierfeld sein, das, was möglich ist, auszuprobieren, um das möglicherweise dann später auf alle anzuwenden, um mehr Daten zu erfassen und vielleicht auch die Überwachung auszubauen somit.
Das ist zumindest denkbar. Es gibt ja bereits Bestrebungen auf nationaler Ebene, dass man versucht, IT-Systeme der Länder und des Bundes stärker zusammenzufassen. Und da ist es natürlich so, dass jetzt im Zuge der Flüchtlingskrise das ein Ansporn oder ein Anreiz auch mit dem neuen Gesetz sein kann, dass diese IT-Systeme stärker zusammengefasst werden. Und gleichzeitig hat man ein großes Interesse von allen möglichen Akteuren, bestimmte Teile des menschlichen Körpers so stark erfassbar zu machen, dass man letztlich das Gefühl bekommen kann, dass es gar nicht so sehr um die Lösung des unmittelbaren Problems geht, sondern um eine noch stärkere, genauere Identifizierung der Iris, des Fingerabdrucks, wo man dann immer besser jemanden identifizieren kann, wo es in der Normalfall mit einem kooperativen Mensch, der halt ein Interesse hat, sich auszuweisen, gar nicht zu solchen Verfahren greifen müsste.
Es gibt zum Beispiel auch ganz umfassende Biometrie-Registrierungsprogramme in Indien, die man sich hier in dieser Weise noch nicht vorstellen kann. Also wie geplant es ist, will ich mal niemand unterstellen, aber dadurch könnte man eben vermuten, dass wenn es sich mal mehr oder weniger dort praktikabel aus, sagen wir mal, sicherheitspolitischer Sicht erweist, dann, dass man dann kommt, ah ja, und dann lasst uns das auch bitte auch bei uns machen. Und so. Also diese Entwicklung ist durchaus möglich.
Also ich frage mich die ganze Zeit dieses Chaos, was wir jetzt seit mehreren Minuten besprechen, ob das eben genau daher rührt, dass so viel dran geklebt ist, statt einfach ganz effektiv und einfach das zu machen, was man eigentlich jetzt eben tun muss, diese Ströme maximal zu registrieren, aber nicht eben zu versuchen, da noch andere Überwachungs-, Kontroll- und sonstigen Mechanismen dran zu hängen.
Also diese Überwachungsnutzung oder Nutzung für andere Zwecke ist ein sehr großes Problem. Aber ich denke, es ist nicht unbedingt nur die Erklärung, warum wir dieses Chaos haben. Wenn es jetzt so wäre, dass jeder sich, sagen wir mal, konform verhält und Deutschland sagen würde, ja, okay, wir nehmen so und so viele und das reicht dann auch und dann will niemand sonst nach Deutschland oder in dieses Land, dann könnte man ja sagen, okay, dann ist das ja alles schön und wir haben ein ordentliches Verteilungssystem. Diese ganzen Registrierungssysteme entstehen ja genau dadurch, dass Flüchtlinge sich von sich alleine auf den Weg machen, auch aus absolut nachvollziehbaren Gründen, weil es eben nicht genug von solchen geregelten Übernahmeprogrammen gibt. Oder und, wenn sie dann in Europa sind, sie von einem Land ins andere wechseln oder sie zum Beispiel, wenn man ihnen Asylstatus in einem Land wie Polen oder Ungarn gibt, von dort viele Leute wieder weg wollen und dann eben ein anderes Land wollen. Und dagegen wird versucht, mit solchen Registrierungsmaßnahmen eben gegenzusteuern. Es ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, was mehr rechts und schlecht funktioniert. Und je nachdem, wie man dann politisch dazu steht, würde man akzentuieren, dass diese Geflüchteten eben das Recht dazu haben, sich ihrer Diaspora oder auch Verwandten, die schon dort sind, eben anzuschließen und dadurch vielleicht auch eine bessere Perspektive zu haben. Oder umgekehrt zu sagen, ja, das ist eben nicht machbar und man muss es eben ihnen auferlegen und erstmal, dass sie Schutz haben in einem Land, ist genug und mehr Anspruch haben sie nicht. Also das ist dann eine politische Abwägung. Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich noch wichtiger, um zu erklären, warum da so viele Anstrengungen gemacht werden und dann diese Überwachung von möglichen Terroristen wird dann noch draufgesattelt. Es gibt in diesem Bereich keine eindeutig saubere Lösung. Wir müssen es irgendwie schaffen, mit diesen Spannungen möglichst konstruktiv zu arbeiten und möglichst eben den Menschenrechtsschutz für die, die wirklich unmittelbar bedroht sind, in den Vordergrund zu stellen.
Raphael Bossong hat das gesagt. Mit dem Gespräch dabei war auch noch Ben Wagner mit den beiden Forschern vom Center of Internet and Human Rights der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Haben wir uns über die Probleme bei der Flüchtlingsregistrierung unterhalten.